Läuft das? Sehr gut. Ich male noch kurz noch mal das, was wir in der letzten Sitzung aufgemalt haben, nämlich, dass wir das zentrale Thema Sprechakte sind. Sprechakt. Und die in der letzten Sitzung Implikaturen besprochen haben. Implikaturen, und dem haben wir etwas vorausgesetzt, was wir Präsupposition genannt haben. Präsupposition. Ja. Begrifflich haben wir eigentlich, haben wir das so gemacht? Nee, haben wir nicht. Nein, da stand einfach, bitte? Proposition, ja. Proposition. Ja, und wir haben gesagt, dass diese Proposition hängt zwar direkt an Sprechakte, Sprechakt. Allerdings, das alles macht ein Sprechakt aus. Beziehungsweise wir erkennen einen Sprechakt und können wir natürlich direkt an irgendwelchen linguistischen Elementen analysieren. Allerdings die Gelingensbedingungen, warum ein Sprechakt stattfindet und das Sprechakt tatsächlich gelingt, das hängt alles von der Präsupposition und Implikatur ab. Vielleicht lohnt es sich hier einen Begriff nochmal zu erwähnen, weil wir heute von Präsupposition sprechen. Das ist Supposition. Supposition. Ne? Also wenn man Prä vorsetzt, dann geht man ja von einem abgeleiteten Form aus. Ja? Und Präsupposition ist ja abgeleitet dann von Basisform Supposition. Deswegen ist ja logisch, dass man vielleicht auch sagt, was eigentlich Supposition ist und wie ist das einzuordnen. Proposition, wie in der letzten Sitzung gesagt haben, ist die eigentliche sprachliche Form. Surface, die Oberfläche einer sprachlichen Äußerung. Und erheben auf alle Ebenen der grammatischen Beschreibung. Hat sounded, also es klingt, hat Wortform, hat Struktur, hat syntaktische Form und so weiter und so weiter. Hat alle möglichen Anhaltspunkte, um es als linguistisches Datum zu erheben. Supposition ist wiederum dasselbe, allerdings mit einer Bedeutung. Wenn man von einem suppositionellen Element sprechen, dann sprechen wir von einem Element, das etwas bezeichnet. Also es gibt Bedeutung her. Ja? Wir produzieren nicht einfach Propositionen, sondern wir produzieren sinnvolle Propositionen. Also wir sagen nicht einfach irgendwas, was klingt und Struktur hat, sondern wir sagen etwas, was etwas bezeichnet, auf etwas referiert. Wenn man von Supposition spricht, dann geht es von einem Element, das etwas tatsächlich bezeichnet, ja, direkt bezeichnet. Und weil das eben diese Ebene des Bezeichnens in der Semantik so stark ist, aber auch eine gewisse Bedeutung auch hier hat, spricht man auch in der Pragmatik vom Bezeichnen. Also hebt man das quasi von der Proposition. Stellen wir uns vor, dass Proposition etwas übergeordneter, größerer Begriff ist und auf eine bestimmte, relativ große Schnittmenge konnten wir auch dort Supposition als Begriff verorten. Aber da wir heute über das Thema her sprechen, Präsupposition, habe ich mir gedacht, dem setzt das voraus. Und wenn wir jetzt ungefähr verstanden haben, was Supposition ist, das ist, was diese grammatische Form hat und auch noch zusätzlich eine ganz wichtige Funktion, er bezeichnet etwas. Ja? Und dann kennen wir jetzt davon aus, wenn wir von Supposition mit eine Präsupposition ableiten, dann können wir jetzt davon ausgehen, dass das Bezeichnen als Akt Voraussetzungen braucht. Und das ist eigentlich gar nicht so weit von der Definition, was eigentlich Präsupposition ist, nämlich Präsuppositionen brauchen wir, damit das, was wir sagen, überhaupt zustande kommt. Das, was wir sagen, überhaupt etwas Sinnvolles bezeichnet. Und das, was wir sagen, nicht nur beim Sagen etwas Sinnvolles bezeichnet, sondern auch beim Verstehen, beim Hören auch etwas Sinnvolles bezeichnet. Und das kann nur so werden, also beim Sprecher und Hörer, wenn wir eine ganz bestimmte Art der Präsupposition, und wir werden gleich viel detaillierter darüber sprechen, miteinander teilen. Ja? Die Vorstellung darüber, was ich gerade bezeichne, soll nicht nur in meiner Vorstellung, in meiner Kognition existieren, in meiner Welterfahrung existieren, sondern es soll auch beim Hörer existieren. Und ich habe hier, wir bleiben jetzt, ich male jetzt in der nächsten Sitzung auch das noch, und da kommen wir aber zu Sprechakten dann. Und dann mussten wir dieses Dreieck, ist es nicht jetzt aber ein Kontinuum, mussten wir dann schließen. Ja? Didaktisch haben wir gesagt, hier ist 1, hier ist 2 und hier ist 3. Aber so wie im Sprechen das funktioniert, soll das in diesem Kontinuum gezeichnet werden. Am besten versteht man Präsupposition aus meiner Sicht, wenn man schon mal einen Witz erzählt hat und worüber kein Mensch gelacht hat. Das ist nicht erfüllte Präsupposition. Jetzt wisst ihr das. Das lacht nicht an eurem Humor oder schlechten Witz. Ihr habt einfach mit den Hörern nicht dieselbe Präsupposition geteilt. Wenn Präsuppositionsbedingung nicht erfüllt ist, dann macht alle Suppositionen, die er produziert, einfach keinen Sinn. Und wenn kein Sinn dahinter ist, auch keine Textsorte Witz. Und wenn kein Textsorte Witz dahinter ist, wird auch keine sogenannte Isotopiebrucht stattfinden. Und das ist einfach nicht lustig. Isotopiebruch. Weißt du, was das ist? Doch, du weißt, was das ist. Die Texte haben eine Eigenschaft, die sind isotop. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, einen Satz zu sagen, bei dir im Kopf fängt ein Vervollständigungsalgorithmus zu arbeiten. Du entwirfst tatsächlich, bevor ich das tatsächlich fortsetze, deine eigenen Vorstellungen darüber, wie es eigentlich weitergehen soll. Und das funktioniert nach einer ganz bestimmten menschlichen Logik. Wenn du in Google was eingibst, da kommt auch Vervollständigungsalgorithmus. Oder? Kennst du auch den Vorgang? Kennst du? Wenn du ein Wort in Google eingibst, bevor du das zu Ende geführt hast, sagt Google unten eine Liste, das könnte noch sein. Und manchmal, wenn du faul bist, und normalerweise, wenn man mit Computer arbeitet, ist man faul, möchte man nicht mehr zu Ende tippen, geht man nach unten und dann klickt man drauf. Und das ist das genau. Und manchmal gibt es da so Vorschläge, kommt man selbst nicht drauf. Ja? Jedes Mal, wenn wir sprechen, funktioniert der Hörer genauso. Wenn ich jetzt einen Satz anfange, wenn ich erzähle jetzt eine Geschichte. Ja? Nö, ich erzähle jetzt eine Geschichte und nicht so lange, aber du bist kooperativ, das haben wir in der letzten Sitzung besprochen. Du wirst optimalst verständlich, also verstehen das, was ich sage. Ja? Hören ist was anderes und verstehen ist komplett was anderes. Annehmen, dann geht es weiter noch. Ja? Also auf dieser Stufe des Verstehens bist du unglaublich kooperativ und versuchst, die These darüber zu entwerfen, was ich eigentlich dir sagen möchte. Und jedes Mal, wenn ich das fortsetze, fühlst du dich entweder bestätigt in deiner These oder nicht. So, und beim Witz ist es eine ganz witzige Sache. Nämlich, ich enttäusche den Hörer, weil ich diese Erwartungshaltung nennen wir Isotopie. Das ist Eigenschaft eines Textes. Die Texte an sich haben zwei Eigenschaften, egal welcher Textsorte, Kohärenz. Das heißt, die müssen in sich schlüssig sein. Die Teile eines Textes müssen, man kann ja nicht zum Beispiel einen Text mit einer Einleitung beenden. D'accord? Ja. Also das ist inkohärent. Das kann man ja in der Note Abzug bekommen. Ja? Also Teile des Textes müssen sinnvoll in sich schlüssig sein. Das ist die Kohärenz. Und Isotopie ist eine Makroebene. Mikroebene. Kohärenz ist Makroebene, betrifft den Text an sich. Und Isotopie ist Mikroebene und betrifft zum Beispiel jeden einzelnen Satz. Weil jeder folgende Satz soll in einer logischen Zusammenhang, so wie Ergänzungsalgorithmus in deinem Kopf, in soll von sinnvollen Kontext stehen. Ja, und wir nennen das Isotopie. Iso ist gleich isotop, also gleich. Na, gleich geartet, sinnlich gleich geartet. Und das würde jetzt zu weit führen, also würde auch viel Zeit nehmen, aber es ist wie das in den Witzen funktioniert, das ist sehr interessant. Es gibt, habe ich das schon mal erzählt mit dem Dominostein? Ein Fahrer mit einem Geländer, also ich meine, das ist jetzt kein Witz, sondern das ist tatsächlich aus einem Buch, Textsorte Witz, geschrieben von Matthias Perner. Es ist ein sehr interessantes Buch, er hat das darüber verteidigt. Absolut humorloser Mensch, ich kenne ihn persönlich. Er hat überhaupt keinen Humor, aber er gilt als einer der besten Spezialisten für Textsorte Witz. Aber ich habe noch nie von ihm einen Witz erzählt gehört. Ja, und also da fährt ein Fahrer mit 1 Million Legosteinen in seinen Transporter und irgendwo in der Nähe von Bremen kippt er um. Er fährt nach Hamburg. Und da sind auf dem Feld 1 Million Legosteine. Sein Lieferstein steht 1 Million Legosteine und die liegen alle auf dem Feld. Ja? Und was macht der Fahrer? Fängt an, alle aufzusammeln und wieder in Boxen zu packen und wieder zurück. Und zählt er natürlich gerade dabei, weil er verantwortlich ist. Das sind 1 Million Legosteine. Und irgendwann mal, wenn er mit seinem Strichzettel fertig ist, dann stellt er fest, er hat 999.999 Stück. Ein Legostein fehlt. Ja? Und Matthias hat jetzt, also in seinem Buch steht, was macht der Pfarrer? Er ruft seinen Chef in Hamburg und sagt, so und so, ich bin hier umgekippt, mein Transporter ist umgekippt, aber mir geht's gut, jetzt habe ich die Steine aufgesammelt und was soll ich jetzt machen? Ein Stein ist weg. Ja? Und die Frage war so eine rhetorische Frage, was hat der Chef geantwortet? Ja, es waren noch drumherum ein paar Sachen. Ne? Und da grubeln, also wenn ich jetzt euch fragen würde, was hat der Chef geantwortet, was denkst du, was der Chef hat gesagt?
Das ist nicht schlimm, dass ein Stein weg, solange hier nichts passiert ist.
Genau. Er sagt, das ist doch nicht schlimm, es war ein Stein, dafür sind 900.000 und so weiter da. Ja. Und dann geht die, ja, also es ist nicht witzig, ja, es ist kein Isotopiebruch an der Stelle, verstehst du? Also es ist, du hattest gerade die Erwartungshaltung. Jetzt kommt die zweite andere Geschichte. In Bremen fährt eine Straßenbahn, eine alte, was denn?
Ja, da ist der Legostein auf der Schiene oder was?
Nein. Nein, also da fährt eine Frau, ein Mann und eine alte Frau und sie hat so einen kleinen, weiß nicht, so einen Hund, Pudel oder so in der Hand und der Mann raucht eine Pfeife. Wer kennt die Story? Und der Mann raucht eine Pfeife und pustet irgendwie diese ganze Rauch der Frau entgegen und sie kustet und der Hund auch und da sagt sie, wenn Sie das nochmal machen, nehme ich Ihre Pfeife und werfe ich aus dem Fenster. Und da sagt der Mann, wenn Sie das machen, dann nehme ich Ihren Hund und werfe ich aus dem Fenster. Und dann haben Sie sich erstmal gar nicht fein weiter. Und dann raucht der Mann trotzdem, so zieht richtig rein und dann eine ganze Abtei ist voller Rauch. Und da steht die Frau auf und dann nimmt die Pfeife aus dem Mund und dann wirft aus dem Seitenfenster. Dann steht der Mann auch, nimmt den Hund und wirft auch aus dem Fenster. Und die Geschichte ist einfach, dass man sich in den Fahrer sich hineinversetzen soll. Straßenbahnfahrer. Er fährt und er sieht aus dem Seitenfenster, fliegt irgendwas raus, dann fliegt nochmal ein Hund raus und nach 2 Minuten sieht der Fahrer, wie der Hund es versucht, den Dings zu erreichen, also hinterher so, und hat etwas zwischen den Zähnen. Und die Frage ist, was hat der Hund zwischen den Zähnen? Nein. Was hat der Hund zwischen den Zähnen? Das ist aus dem Buch, das ist nicht irgendwie aus dem Stammtisch oder so. Der fehlende Legostein aus dem letzten Witz. Das ist Isotopiebruch. Du lagst richtig, ja. Also Indiz ist angeblich, dass er auch in Bremen umgekippt ist und der Straßenbahn fuhr ja gerade in Bremen. Also das ist dann das ist die zwei Beispiele für Isotopiebruch und kein Isotopiebruch. Erwartungshaltung muss man jetzt folgen. Und man sagt, je tiefer dieser Isotopiebruch ist, desto witziger ist ein Text. Also je weniger man die Erwartungshaltung eines Hörers erfüllt, desto witziger kommt das rüber. Jetzt könnt ihr auch selber, man kann das messen. Er hat so einen Algorithmus entwickelt, man kann das messen. Er hat sogar irgendwelche Deutsch-Rapper, also deutschsprachige Rap-Texte irgendwie danach analysiert, wie witzig sie sind. Angeblich kann man das messen. Ja, also wie hoch Isotopiebruch ist. Ich meine, ein Meister davon ist wirklich, war oder ist immer noch Stefan Raab. Ja, manchmal, was bedeutet unter dem Gürtel, unter der Gürtellinie, das ist tatsächlich, dass das so tief ist, dieser Isotopiebruch, dass das wirklich körperlich einfach unfair ist. Und der ist unfair, muss man ja sagen. Aber es ist deswegen auch wieder von meisten Menschen geguckt. Ja, er ist ein wirklich Meister davon. Am besten war, als man ihn gefragt hat, irgendwie, ich hatte irgendwo so einen Ausschnitt gehabt bei Thomas Gottschalk und davor saßen auf dem Couch von Thomas Gottschalk irgendwelche Hollywood-Stars. Die haben alle auf Englisch gesprochen. Ja? Und da kam Stefan Raab und er hat auch angefangen, auf seine erste Frage auf Englisch zu antworten. Er hat nichts Witziges gesagt, aber allein, weil er die Erwartung von allen sprachlich komplett gebrochen hat, das war schon witzig. Ja, das hat er aber erfunden. Und ich habe dann Matthias Penner das dann erzählt und der meinte auch, dass das, wie gesagt, das war außerhalb des Textes, sondern innerhalb eines Diskurses. Er hat Diskurs gebrochen, nicht den Text selbst. Ja.
Wie heißt der Autor?
Matthias Perner. Kommt aus Hannover. Aber er hat kein schlechtes Buch. Aber Textsorte Witz an sich ist schon ein Riesenthema in der Sprachwissenschaft. Und wie gesagt, also für Präsupposition ist das deswegen wichtig. Schlimmste Reparatur einer Präsupposition ist, wenn man einen Witz erklären muss. Man erzählt einen Witz, man muss es dann erklären. Es ist ja vorbei. Das ist die schlimmste Reparatur, die man in einer Konversation vollziehen kann. Man kann alles erklären, irgendwelche. Aber wenn du einen Witz erzählst, dann lieber lässt du das sein. Ja? Also es ist, eigentlich ist das so kontrovers, dass es gar nicht mehr geht. Ja? So viel zur Präsupposition. Und die Präsuppositionen sind nicht nur sprachlich festgelegt, sondern in Bezug auf die Witze tatsächlich auch kulturell determiniert. Und ich versuche vielleicht, zeichne ich heute auch lange Zeit hier etwas, was ich hier auf diesem Folien nicht habe. Vielleicht zunächst mal paar Aspekte, die wichtig sind zur Präsupposition, indem wir vielleicht erstmal die Implikatur und Präsupposition gegenüberstellen, weil wir in der letzten Sitzung schon etwas über Implikatur gesprochen haben und so wie Implikatur auch die Präsupposition ist etwas, und das ist das Verblüffende dabei, die werden nicht ausgesprochen, die gibt es nicht explizit. Ja? Implikatur und Präsupposition, wir können nicht sagen, die sind beide gemeint. Das stimmt nicht. Gemeint ist nur Implikatur und Präsupposition ist einfach da oder ist nicht da. Ja? Aber beide haben etwas, eine große Schnittmenge, eine große Eigenschaft, die sind nicht da. Die kann man ja nicht einfach ontologisch wahrnehmen. Kann man das so sagen? Bestimmt, oder? On, was heißt on auf Griechisch? Sein. Also ontologisch gibt es die nicht. Die haben eine eigene gemeinsame Ontologie, nämlich die gibt es nicht. Ja, die kann man ja nicht, die sind nicht Seienden. Ne? Das ist Abwesenheit von etwas oder Sein von nichts. Okay, vergessen wir es. Verstehen. Also durch Anwenden eines Sprachwissens und durch Annahmen. Und Anwenden ist tatsächlich Wissenskonto, was wir jedes Mal mitbringen. Und durch Annahme, die wir in den Implikationen durch Inferenzschlüsse, die wir in der letzten Sitzung besprochen haben, bilden. Ja? Beides ist unabdingbar fürs Verstehen. Absolut, absolut wichtig fürs Verstehen. Und ich versuche heute vielleicht diese historische Entwicklung zu machen. Da als erster Frege hat das gemerkt. Dann hat Russell das also stark kritisiert. Und dann kam Strawson, das war auch in den 70er, 80er Jahren, der das dann wieder korrigiert hat. Und da war auch eine Diskussion, Frege ging immer von der Semantik aus, Hauptsache es bedeutet etwas. Russell meinte, es geht nicht nur um Bedeutung, sondern ob es einen Sinn macht. Ja? Und dass Strawson meinte, beides soll in einer Anwendung geschehen. Ja? Das war so eine Entwicklungsstufen, wie man zu Präsupposition rein theoretisch-linguistisch verfahren hat. Ja? Frege braucht einfach logische Semantik, mehr nicht. Logische Semantik, also innerhalb der Semantik, Hauptsache, wenn ich etwas sage, bedeutet etwas. Es ist egal, was das ist. Und das ist nicht trivial, was ich gerade sage. Ja? Wenn ich jetzt irgendwann mal in den Folien stehen auch drei Beispiele, aber die habe ich einfach hingeklatscht und muss man da vielleicht für sich das selbst reflektieren. Das klassische Beispiel, das ist absoluter Klassiker bei dieser Diskussion, ist König von Frankreich ist kahlköpfig. Das ist von Frege. Ja, König von Frankreich ist kahlköpfig. Für ihn ist das, man kann das tatsächlich erheben, das ist eine Behauptung und das setzt ganz bestimmte Dinge voraus. Nämlich die Existenz von einem König und dass es eine Menge aller Situationen gibt, in denen ein König existiert. Wir teilen das. Ich komme noch mal gleich dazu, was das heißt. Ja? Und Kahlköpfigkeit als Phänomen, als Eigenschaft von allen Mengen von Situationen, in denen König vorkommt, kann man ja miteinander kombinieren. Ja? Ist ja eine Copula-Konstruktion und es wird nichts anderes gemacht, als eine Menge auf alle kahlköpfigen Könige reduziert. Alle Könige werden reduziert auf alle Könige, die kahlköpfig sind. Und da bleibt übrig alle Könige, die das nicht sind. Für Frege ist er glücklich. Ist kein Problem. Für Russell würde sagen, das stimmt nicht. Warum? Weil Frankreich keine Monarchie hat. Das macht keinen Sinn. Ja, auch Einwand ist ja eigentlich nicht schlecht. Ich glaube, Man erzählt, dass als Frege sein erster Teil seiner Mathematik geschrieben hat, er war schon Star. Und er war, glaube ich, selber relativ alt. Also über 70 war er auf jeden Fall. Und 1907 oder 8 starb seine Frau. Ja, sie wurde beerdigt und nächsten Tag hat er schon gearbeitet. Und 1913 hat er einen Brief von Russell erhalten, wo er eben seine Antinomien gezeigt hat, dass sein zweiter Teil seiner Arbeit eigentlich ganz, ganz schwach war. Und man erzählt, dass er dann 3 Jahre lang sich nicht mehr gezeigt hat, Frege. Weil als seine Frau starb, war er nächsten Tag arbeiten, aber als er einen Brief von Russell bekommen hat, 3 Jahre lang war er total... Aber dann fairerweise hat er auch natürlich geschrieben, also das ist in der Einleitung, das musst ihr mal lesen, das ist eine klassische Einleitung von Kategorienschrift von Frege, zweiter Teil. Er schreibt auch, es ist ein Fairness 1a, ja? Also wie er seinen Fehler einräumt. Und er schreibt auch, ich am Ende meiner Karriere, ne, und ich so und so weiter und so weiter. Es kann einem in meiner Situation nichts Schmerzvolles geschehen als das. Und ein junger Mann aus England hat mir das und das geschrieben. Und wie, also im Endeffekt, Russell, er hat Russells Kritik besser verstanden als Russell selbst. Ja. Es ist ein, und so fair Mann war Frege, dass er das auch gleich in Einleitung schreibt, alles was dem folgt. Das war zweite Auflage seines, oder eine der folgenden Auflagen. Also es war ein Hammer. Ja. Warum habe ich das jetzt alles erzählt? Gegenwärtiger König von Frankreich. Ach so, und dann hat Strawson gesagt, okay, Frege hat recht, das bezeichnet etwas auf suppositioneller Ebene, das kann etwas bezeichnen. Russell sagt, das macht keinen Sinn. Das bezeichnet etwas, aber hat keinen Sinn. Dafür gibt es keine Präsupposition. Wir erteilen mit dir keine Präsupposition, dass gegenwärtiger Zustand Frankreich einen König hat. Deswegen ist dieser Satz eigentlich Quatsch. Es ist kein Gegenstand der Untersuchung. Und Strawson meinte, ja, aber der Satz hatte Sinn 1750. Ja, deswegen hat er den Satz korrigiert, meinte, der irgendwie gegenwärtiger König von Frankreich ist nicht kahlköpfig. Ja? Und dann kommen wir zu sowas wie Scopus Ambiguität. Entweder ist der gegenwärtige König von Frankreich nicht kahlköpfig, weil Frankreich keinen König hat, oder weil der tatsächlich nicht kahlköpfig ist. Und das war, worauf sich dann geeinigt haben. Aber das ist trotzdem Scopus Ambiguität. Und die Mathematiker haben immer, wenn sie in so eine ambige Situation landen, also das heißt Gleichungszeichen und links und rechts steht etwas und die sind nicht gleich, man nennt das Pumping Lemma. Kennt man das aus der Schule? Kennt man das nicht? Ich kann das auch, also Mathematik, theoretische Mathematik ist super. Den schert es nicht, ob es funktioniert oder nicht. Hauptsache Gleichung wird gerettet in der Mitte. Das ist so eine Strategie. Aber Sprachwissenschaftler machen das auch. Das Problem wird gelöst, sondern verschoben. Für eine lokale Situation ist das besseres Beispiel ist, wenn man sagt, alle Aussagen einer Sprache kann nach wahr und falsch beurteilt werden. Ja? Trifft zu oder trifft nicht zu? Das ist eine Freges Theorie. Egal, was wir sagen, wir können alles überprüfen, ob es zutrifft oder nicht. Ja? Und es gibt in der... Also ich muss jetzt nicht hier alles durchklicken. Ja? Also es ist wirklich manchmal, wenn ich da durchgehe, dann denke ich muss das alles nicht hier besprechen. Man kann das auch alleine machen ohne mich. Wir können das aber vielleicht Grundlagen dafür vorbereiten, dass wir das verstehen. Alle Aussagen können in 3 Klassen eingeräumt werden, eingeordnet werden. Das ist Aussage A und das ist Aussage nicht A. Und das ist einfach wahr oder falsch und das ist einfach falsch oder wahr. Also 2 Klassen, wahr oder falsch. Obwohl Aussage nicht oder Aussage negiert ist oder nicht negiert ist. Es gibt noch dritte Form, worüber die Logik jetzt sprechen, das ist undefiniert. Und erzähle ich gleich, was das ist. Zum Beispiel, wenn ich sage, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für uns heute, das ist alles, was außerhalb unserer Präsupposition ist. Ja, was außerhalb unserer gemeinsamen, aller gemeinsamen Präsupposition ist. Wir alle hier, alle Menschen, alle die Menschen heißen auf der Welt, teilen eine logische Welt. In dieser logischen Welt kommen bestimmte Dinge vor. Bestimmte Dinge können vorkommen, ob man die erlebt hat oder nicht. Ja? Es gibt sowas wie ein persönliches Gedächtnis und es gibt noch Kulturgedächtnis. Ihr kennt da, was das ist. Und es gibt noch ein Gedächtnis an sich. Ja? In diesem Gedächtnis, persönlichen Gedächtnis sind Teile aus meiner Biografie gespeichert. In einem kulturellen Gedächtnis sind die Ereignisse gespeichert, die ich nicht erlebt habe, aber genauso emotional verbunden fühle wie in meinem Gedächtnis. Keine Ahnung, 1981 Dynamo Tiflis besiegt Carl Zeiss Jena. Ja? Ist nicht Teil meiner Biografie, aber das war mein erstes emotionales Erlebnis, 81. Ja? Meisten von euch waren gar nicht da. Ja? Also es ist nicht Teil meiner Biografie. Das heißt, solche Sachen teilen wir alle. Oder zum Beispiel, keine Ahnung, irgendein hagiographisch oder ein Palimpsest aus dem 7. Jahrhundert, das Druji, vier Kapiteln, ja, aus Sinai-Berg. Fühle ich mich sehr verbunden. Ich habe, glaube ich, mehr Zeit mit der Schrift verbracht als mit meinen Freunden. Ja, insgesamt. Also das heißt, wir befinden uns in einer logischen Welt, obwohl wir die erlebt haben, obwohl wir die nicht erlebt haben. Wir bewegen uns die ganze Zeit in dieser Welt. Und es gibt noch außerhalb, oder wir gehen davon aus, oder Strawsons Korrektur nennen wir das, es gibt noch außerhalb dieser Welt, wenn man in der Philosophie, gibt es so einen Begriff Dämonen. Ja? Dämonen, also mögliche Welten, genau, das ist ein besserer Begriff und da gibt es Dämonen. Mögliche Welten. Es gibt eine Welt, die wir teilen. Wir wissen ganz genau, empirisch wissen wir das, dass diese Welt existiert. Aber es gibt noch mögliche Welten. Und in diese Welten wissen wir nicht, ob das ja funktioniert. Deswegen, Wittgenstein hat nichts anderes gesagt, dass die Grenzen meiner Sprache sind Grenzen meiner Welt. Das sind diese Grenzen. Und wir stehen hier. Und wir haben einen Blick durch unsere Sprache auf die innere Seite von diesen Grenzen. Wir können leider nicht hier stehen und von außen diese Menge betrachten. Das können wir nicht. So etwas gibt es nicht. Und der hier steht in irgendeiner möglichen Welt. Und dort gilt es plus minus wahr nicht. Ja? Diese wahr und falsch gilt innerhalb unserer Welt, innerhalb des logischen Raums. So nennt das Wittgenstein. Ja, die Welt, die logische Welt der Sprache, der logische Raum. Und was für ein Raum das ist, alles was hier stattfindet, ist nicht definiert. Man hat das einfach aufgenommen. Für mich ist es ein Kontrovers. Wir haben ja das schon undefiniert genannt. Da haben wir die Möglichkeit, entweder ist es definiert und nicht. Und das trifft zu, dass das undefiniert ist. Damit ist das wahr. Oder wir wissen nicht, dass das wahr oder falsch ist. Zumindest ist das potenziell da. Wie gehen wir mit den Fragesätzen in einer Sprache vor? Wie kann man urteilen, ob ein Fragesatz wahr oder falsch ist? Was ist Fragesatz mathematisch gesehen? 2 mal 2 ist 4 mit Gleichnisszeichen. Ist das damit eine Aussage, eine deskriptive Aussage? Zum Beispiel, draußen ist ein Tag. Nichts anderes ist 2 plus 2 ist 4, nur in zwei verschiedenen Sprachen. Wenn ich jetzt sagen würde, ist draußen gerade ein Tag? Das ist ein Fragesatz. Wie können wir das mathematisch übersetzen? Ja, ja. Also das wäre ein X zum Beispiel. Fragezeichen können wir mit X übersetzen. Und die Logiker würden sagen, sobald wir X aufgelöst haben, also beantwortet haben, dann haben wir wieder eine Aussage als Deskription und das können wir dann nach wahr und falsch urteilen. So haben wir das gelöst. Ja, also eigentlich nicht das Problem gelöst, sondern das Problem verschoben. Das ist mit wahr und falsch. Und es ist schwer, immer wieder zurückzufinden, aber wir schaffen es. Genau. Ich überspringe das kurz. Ich muss ganz die Grenze zwischen Präsupposition und Implikatur habe ich hier als Liste aufgeschrieben. Eine Präsupposition ist das, was ein Sprecher mit seiner Äußerung voraussetzt. Eine Implikatur ist hingegen, was er mit seiner Äußerung andeutet. Das heißt, Präsupposition ist nichts anderes, dass dass überhaupt, dass ein Gespräch stattfindet, dass man urteilen kann, ob etwas zutrifft oder nicht zutrifft. Dafür muss einfach die Präsupposition da sein. Das ist wirklich non plus ultra. Das ist ein, so ein Bestandteil der jeweiliger Konversation, dass es nicht, das ist ja, eigentlich gleichzusetzen. Gemeint ist, dass die Präsuppositionen und Implikationen nicht explizit gesagt werden, aber implizit kommuniziert. Das habe ich vorhin gesagt. Die sind implizit da. Und die einzige Möglichkeit, eine Aussage nach Wahrheitskonditionalen, nämlich plus minus wahr oder plus minus falsch zu urteilen, ist, wenn das Gesagte wahr ist, ist die Präsupposition wahr, und wenn das Gesagte falsch ist, dann ist die Präsupposition falsch. Ja? Ich erkläre das gleich, was das heißt. Aber für mich ist wichtig, dass wir so einen Prozess vorstellen. Bei Levinson ist das sehr gut dargestellt, aber es gibt natürlich die Manfred Krivka zum Beispiel aus Potsdam, der sehr viel mit Informationsgliederung arbeitet, und eigentlich sprachlich die Informationsgliederung eines Satzes zu verstehen, muss man ja eben die Präsupposition im Prozess verstehen können. Mit dem Prozess meine ich, wenn wir etwas fokussieren in einem Satz, ja, nur Paul spielt Fußball, Paul spielt nur Fußball. Nur habe ich hin und her geschoben. Und ich habe in beiden Sätzen nicht einfach zwei verschiedene Satzstellungen, sondern zwei verschiedene Präpositionen, die ich brauche, um zu urteilen, ob diese beiden Sätze stimmen oder nicht. Und das sind jetzt die Restriktionspartikel, die Paul fokussieren und Fußball fokussieren. Diese Fokussierung, diese Hervorhebung einer bestimmten Information kann nur geschehen, wenn ich durch Präsupposition einen Hintergrund geschafft habe. Ja? Deswegen ist dieser Prozess für mich jetzt sehr wichtig, und wir beschäftigen uns mal kurz damit, auch wenn wir jetzt nicht alles durchkriegen können. Fangen wir mit Folgendem an. Fangen wir mit diesem logischen Raum an und nennen wir das, aber am besten male ich das hier und nicht da. Das ist zu klein dafür. Wie kriege ich das jetzt eigentlich? Moment, ich brauche da so ein Word-Dokument. Ist das hier irgendein Word-Dokument? Daribook, feiner, genau. Und da ist da irgendwas drin? Nö, ja, schön. Wir brauchen einfach weiße Fläche. Ah, zu groß, ne? Warte mal. Das kann man doch verkleinern. Ups. Okay, dann kriegen wir. Da ist das Layout, Umbrüchen, zack. Genau, so machen wir das. Jetzt habe ich weiße Fläche. Maus auch noch weg? Ja, sehr gut. Also, fangen wir damit an, dass wir sagen, das ist hier der logische Raum, von dem wir gerade gesprochen haben. Ja? Und diesen logischen Raum müssen wir jetzt irgendwie aus der Perspektive einer Präsupposition beschreiben. Und wir haben trivial fast in Alltagssprache gesagt, Präsupposition sind die alle, oder Welterfahrung, in Einführungsbuch von Schlobinski steht das, glaube ich, an 20 verschiedenen Stellen. Präsupposition ist eine Welterfahrung. Die Welterfahrung, die wir gemacht haben. Weil, wie kommt eigentlich Präsupposition zustande? Ja, wenn wir einmal auf heiße Herd Hand gelegt haben und wir uns Hand verbracht haben, machen wir das nicht nochmal. Warum nicht? Weil diese Erfahrung irgendwo gespeichert wurde. Das war unsere Interaktion mit dem Herd. Ja, man muss natürlich nicht so klug sein, auf Fehler von Fremden zu lernen, aber auch nicht so dumm, dass man eigene Fehler nicht wiederholt. Ja. Zweimal tun wir das nicht mehr. Und deswegen nutzen wir auch die Erfahrungen von anderen. Und das speichern wir irgendwo, und das ist irgendwo repräsentiert. Und das ist aus der Perspektive der nennen wir das A. Das ist A-Raum. Und das ist nichts anderes als Menge aller möglichen Situationen. Aller möglichen Situationen heißt nicht, dass wir Zustände oder Erfahrungen, sondern alle Situationen, die wir überhaupt erlebt haben oder erleben können. Und wie ich vorhin sagte, also ich war nie auf dem Nordpol zum Beispiel, aber ich kann mir ungefähr aus den Bildern oder aus den Erzählungen eine Situation vorstellen und mich in dieser Situation absolut konform verhalten, angefangen von Kleidung bis irgendwelchen Vorsichtsmaßnahmen, was weiß ich. Obwohl ich das noch nicht erfahren habe, würde ich trotzdem dort überleben können. Warum? Das ist der Vorteil von Menschen, weil wir durch Sprache Informationen austauschen können und so weiter. Wir scheren eine Riesenmenge an Erfahrungen und machen das zu nutzen. Das ist eine Menge von allen möglichen Situationen, und wir leben da drin. Ja, das war das Bild mit dem Männchen da drin. Ich meine, in der Logik könnte man sagen, zum Beispiel ist gleich, ja, das wäre eine Tautologie. Menge von allen Situationen, die es gibt. Mathematisch unbrauchbar. Ja, es ist eine Beschreibung, aber mathematisch sagt das nichts aus. Das ist Tautologie, semantisch gesehen. Krieg ist Krieg oder Geschäft ist Geschäft. Das ist nichts anderes. Also hier steht alle Mengen und alle Situationen, die sind deckungsgleich. Sagt ja nichts aus. Jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt komme ich ins Spiel. Also ein Individuum kommt ins Spiel mit seiner eigenen Präsupposition. Ja? Und ich nehme dafür eine andere Farbe am besten, damit, weil ich habe schon mal 3D-Überlappungen gesehen, sie sehen gut aus. Aber das nehmen wir jetzt hier. So, das bin ich. Und das ist meine Welt. B.
Ne?
Bitte?
So.
Slogan, genau. Das ist meine Welt. Genau, Sophies Welt. Nee, das ist Zacharias Welt. Das ist die Teil von aller Situationen, die die Elemente aus diesem B machen meine Präsupposition aus. Da sind Dinge drin, die ich nicht mit allen teile. Zum Beispiel, ich gehe davon aus, das klingt jetzt so komisch, nein, also mir traut zu, mehr über Präsupposition zu wissen als ihr. Ansonsten würde ich jetzt hier nicht stehen. Die Elemente über Präsupposition sind ja intensiver vorgestellt. Nein, ich vertrete diese Didaktik nicht. Ich bin, also Sokrates meinte, dass die Wahrheit bereits in den Schülern gegeben ist, man muss nur mit sokratischen Fragen die rauskitzeln. Also ihr wisst eigentlich, ihr seid ja schon alle Genies, man muss das nur jetzt euch klar machen. Ja, also das ist eine Menge von allen Erfahrungen, die ich für mich habe, auch an bestimmten Informationen, die ich jetzt zum Beispiel vor halber Stunde erlebt habe. Jemand hat mich vor halber Stunde angerufen, das wisst ihr ja nicht. Das ist hier vorhanden, das teile ich mit noch keinem, es sei denn, ich erzähle darüber. Ja, also das meine ich damit. Das sind Menge von Situationen, die ich tatsächlich in meiner Präsupposition gespeichert sind. Wir nennen das einfach, und wenn man jetzt so überlegt, rein mathematisch gesehen, ist B nichts anderes als echte Menge von A. Ja? Ich komme nicht raus. Also ich kann mir keine Präsupposition von jemand von euch vorstellen, der diese Grenzen hier überquert. Ist das klar? Das ist ganz wichtig. Egal, was wir denken, was wir erfahren haben, bewegen uns in diesem logischen Raum. Ja? Und dieser Raum besteht Menge aus solchen Teilen. Also wenn B eine echte Menge von A ist, heißt das, dass alle X's von B mit X's sind X's von A. Ja, so heißt das. Die sind, alles was hier stattfindet, ist auch Teil von dem. Das brauchen wir jetzt gleich, warum. So, jetzt komme ich zu einem Punkt. Ich brauche jetzt jemanden. Wen nehme ich jetzt? Freiwillig? Nein. Nieder, dann machen wir beide. So, jetzt komme ich und Nieder und ich habe Nieder etwas zu erzählen. Mal gucken, ja, irgendeinen Satz zu sagen. Und dieser Satz lautet, hallo Nieder, ich habe eine Katze. Das habe ich jetzt gerade gesagt. So. Oder sagen wir mal so, das habe ich jetzt dir so vorzusagen. Ja? Das ist eine Supposition. Der bezeichnet mich, der bezeichnet eine Katze und ein Besitzverhältnis zwischen mir und dieser Katze. Mehr ist das nicht. So, jetzt, was passiert jetzt hier auf der Ebene? Ich male das, machen wir mit dem Grün. So, das ist jetzt diese Farbe. Sieht man das? Geht. Nennen wir das C hier. Wir sehen jetzt Folgendes. Wir haben einen Teil von dieser C, also rein logisch gesehen, B hat eine Schnittmenge mit C. Ja, das ist das hier. Richtig? Wir werden das gleich bezeichnen. Interessant ist aber für mich das hier. Das hier. Warum? Weil, erstens, das ist Nieder. Das ist Nieders Präsupposition an der Stelle. Und diese Präsupposition und meine Präsupposition sind disjunktiv. Dieser Teil. Und was ist das jetzt für ein Teil eigentlich? Das ist Menge von allen Situationen, in denen ich nehme das einfach, ich oder irgendjemand eine Katze, eine konkrete oder überhaupt so ein Tier haben kann. Und dieser Raum hier ist, das hier ist innerhalb des logischen Raums. Als ich gesagt habe, das ist Menge aller möglichen Situationen, dann ist die Submenge von den Menge von allen Situationen, in dem irgendjemand eine Katze haben kann. Das hier teile ich auch. Das ist für mich genauso ein logischer Raum wie für Nieder auch. Das heißt, Nieder geht davon aus, dass es Menge einer Situation geben kann, in denen Menschen Katzen haben. Und ich gehe davon aus, dass es Situationen geben kann, dass Menschen Katzen haben können. Deswegen, weil wir das miteinander teilen, nennen wir das Common Ground. Das ist unser Common Ground. Das ist unsere gemeinsame Präsupposition, dass wir eine Vorstellung darüber haben, alle Menschen, dass es Situationen geben kann, in denen die Menschen Katzen haben können. So, jetzt komme ich mit diesem Satz hier. Ich nehme einfach diese Menge, in denen Menschen Katzen haben können, und reduziere ich das auf eine neue Situation, neue aus meiner Sicht für Nieder, weil sie noch nicht Katze gesehen hat oder sie dachte, ich bin kein Tierfreund oder was weiß ich. Ja? Und ich sage ja, Nieder, ich habe eine Katze. Diese Aussage ist für mich nichts anderes als Teil meiner Präsupposition. Ich weiß ja, dass ich eine Katze habe. Das ist meine Welterfahrung. Ich teile jetzt meine Welterfahrung nicht nieder. Und Nieder sagt, wow, okay, ich wusste ja, dass in diesem logischen Raum Zacharia gibt. Also Zacharia gehört zu dieser Menge von allen Menschen, die eine Katze haben. Damit nimmt sie einfach diesen Teil komplett und verschiebt sie das hier rein. Die Information, dass ich eine Katze habe, ist für sie nicht mehr ein Teil der gemeinsamen Information von allen Menschen, sondern reduziert das komplett. Und, sorry, nee, hier. Was habe ich jetzt gemacht? Ja, das war richtig, das brauchte ich gar nicht. Und hinten jetzt hat eine Wand entstanden, hinten, hintere Wand. Hier sieht man das noch, wenn ich das jetzt, deswegen brauche ich 3D. Hintere Wand, also hintere Wand, als ich das verschoben habe, ist das jetzt deckungsgleich. Ich weiß, sieht scheiße aus. Aber der hintere Wand ist etwas, was wir, ich nenne das einfach D, also das ist jetzt der, das ist jetzt die hintere Wand. Und das nenne ich einfach D. Ja? D ist nichts anderes als neuer Common Ground. Und in diesem neuen Common Ground teilen wir nieder, mit Nieder eine Information darüber, dass ich eine Katze habe. Durch diese Aussage, ich habe eine Katze, habe ich nichts anderes gemacht, als einen neuen Common Ground zu kreieren zwischen uns beiden. Die vorher, ich hatte eine These, sie wusste das nicht. Wenn sie mir jetzt darauf sagt, hallo Nieder, ich habe eine Katze. Und sie sagt, ha, das weiß ich doch schon. Habe ich doch erst in Urlaub mal 3 Tage bei mir gelassen. Ja? Dann bin ich mit meiner These darüber, dass unsere Wissenskonten diesbezüglich disjunktiv waren, also bezüglich dieser Sache hier, bin ich gescheitert einfach. Also dann nicht bezüglich dieser Sache bin ich gescheitert, sondern mit der These, dass sie die Menge von allen Menschen, die Katzen haben, nicht mich beinhaltet haben für Nieder. Damit bin ich gescheitert. Also das ist ein neuer Common Ground. Der eigentliche Funktion jeglicher Konversation ist, aus einem Common Ground einen neuen Common Ground zu schaffen. Ja? Und ständig bewegen wir uns ganze Zeit in diesem logischen Raum. Und innerhalb dieses logischen Raums versuchen wir, große Menge, die Vorstellungen, die in diesem logischen Raum existieren, durch Aussagen einzugrenzen oder die Zahl zu reduzieren, schreibt auch Kripke dazu. Die Zahl von allen möglichen Mengen wird einfach reduziert. Das ist einfach nur noch jetzt, weiß ich nicht, es gibt es vielleicht auf ganzer Welt vielleicht 20 oder 100 Millionen Katzen. Daher können auch 100 Millionen Katzenbesitzer geben. Ja? Und von denen kennt Nieder, weiß ich nicht, 100 Stück, wieder reduziert. Und von 100 Stück komme ich jetzt auch noch als 101er dazu. Quasi, es ist eine Reduktion von allen möglichen Situationen auf eine ganz bestimmte Situation. Peter hat Bank überfallen. Es gibt alle Menge von Situationen, in denen die Menschen Banken überfallen. Aber alle diese Fälle sind jetzt reduziert auf alle, die ich kenne. Und dazu kommt noch ein Peter, der Bank überfallen hat. Jedes Mal, wenn wir eine Information geben, dann passiert nichts anderes, als unsere Präsupposition zu erweitern. Jetzt sieht das so aus, dass diese B, oder sagen wir mal so C, genau, C war ja Präsupposition von Nieder, jetzt erweitert ist mit einer neuen Information. Das stimmt aber nicht. Ja? Die Vorstellung darüber ist nicht, dass unsere Präsupposition ständig größer und größer und größer und größer wird. So ist das nicht. Ja? Sagen wir mal so, es ist trivial. Es gibt ganz sicher die Erfahrungen, von denen die ihr gemacht habt, aber nicht mehr da ist. Stimmt ihr dem zu? Es gibt bestimmte Erfahrungen, die einfach weggelöscht sind, die einfach nicht mehr geblieben sind. Gibt es nicht? Nicht?
Eigentlich nicht.
Okay. Das heißt, wo verdrängt?
Ja, es ist nicht mehr zugreifbar, aber es ist eigentlich noch da.
Tja.
Man kann keine Informationen löschen.
Du musst den Fachbereich wechseln. Ja, sag mal. Was denkst du? Dann ist das jetzt da oder nicht?
Es ist da, aber wir können ja.
Das heißt, es ist irgendwo in der Vitrine, ich habe keinen Schlüssel dazu.
Ich würde eher sagen, Sie würden es nicht sehen, weil die Vitrine undurchsichtig ist. Oder?
Ja, gibt es das dann?
Auf jeden Fall.
Okay, lasse ich die Frage so stehen. Ich habe zwar eine Meinung dazu, aber. Also, es gibt von Aaron Miller ein schönes Buch, heißt Magical Number 7. Über das Funktionieren von Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis, dass man dort immer konstant sieben, also es gibt Menschen, die unglaubliches Gedächtnis haben, ja, und man denkt, wow, der behält im Kopf so viele Dinge, so ist das aber nicht. Es geht darum, dass alle Menschen biologisch quasi ähnliche Voraussetzungen für Gedächtnisleistung haben. Er geht davon aus, ja, das ist nicht, also magical, na, was heißt magical, ja, ist nicht wissenschaftlich, aber es gibt sieben Elemente im Gedächtnis, im Kurzzeitgedächtnis, und wenn das achte Element kommt, das wird als erste rausgedrängt. Es ist konstant immer sieben. Und die Menschen, die große Gedächtnisleistung haben, machen nichts anderes, als diese einzelnen Elemente komplexer zu gestalten. Ja, diese einzelnen sind nicht primitiv, sondern komplex. Es gibt so eine Gedächtnis-Weltmeisterschaft. Genau. Wollte ich hier einen einladen, aber wollte eine Gage haben, das kann man ja nicht bezahlen. Ja, es ist ganz lustig. Also es gibt eine Trainings, die sowas erlauben. Gut, gehen wir jetzt ganz kurz weiter. Ich hoffe, dass wir dann das hier vielleicht besser verstehen können. Ich male das eine andere Situation genau nach diesem Muster. Und dann vielleicht erwarte ich von euch, dass ihr mir hilft, das besser zu begreifen, was da eigentlich passiert ist. Bleiben wir da bei der Katze. Wir haben wieder eine Menge aller Situationen, die es geben kann, ein logischer Raum. Dann komme ich wieder mit meiner Präsupposition. Dann geben wir das ist A und das ist B. Und meine Information heißt, mein Satz jetzt heißt, das mache ich auch weg, das stört. Ich sage zu Nieder Folgendes. Ich habe meine Katze zum Tierarzt gebracht. So lautet mein Satz. Wovon gehe ich da präsuppositionell aus?
Ja.
Ja.
Tierarzt.
Ja, ja, okay. Ja, bitte.
Nein, das
hört
eigentlich davon aus, dass deine Katze krank ist.
Auch, aber zunächst mal, was er gesagt hat, also Existenzpräsupposition wäre ja, dass eine Katze überhaupt in meinem Besitztum existiert. Genau, ich habe meine Katze, nehmen wir das als Thema immer, das wäre grob gesehen, ich habe meine Katze, das wäre ja alte Information und das wäre ja neue Information. Ja? Ich habe meine Katze zum Tierarzt gebracht und das, was du gesagt hast mit krank werden, das ist immer noch ein Teil neuer Information. Sogar auch das würde voraussetzen, dass es eine Katze gibt, die in meinem Besitztum existiert. Und hierbei geht es darum, dass wir wieder die alte Struktur hier haben, was ich auch vorhin gemalt habe, allerdings indirekt. Nämlich, das habe ich jetzt nicht so ganz klug gemacht, mache ich anders. Das ist unser D, das, was ich vorhin erzählt habe. Allerdings, innerhalb dessen platziere ich diese Aussage an der Stelle. C, D, E. So. Ich fange einfach mit D, indem ich sage, Menge aller Situationen, in denen Menschen die kranken Katzen zum Arzt bringen, ist das hier. Darüber hat sie eine Vorstellung. Das allerdings setzt voraus, dass es eine Menge aller Situationen gibt, in denen Menschen Katzen besitzen. Wenn Zacharia zu den Menschen gehört, die, wenn die Katzen krank sind, zu Ärzte bringen, dann gehört Zacharia auch zu den Menschen, zur Menge der Menschen, die Katzen besitzen. Das heißt, dann D. Und dann, wenn D, dann E. Logisch, kommt das ein bisschen? Ja? Also das heißt, E ist eine echte Menge von D. Geht ja nicht anders. Allerdings, da kommt diese rote Linie, die Wissenskonto von mein Wissenskonto von Nidas Wissenskonto trennt. Das heißt, wir fangen ja mit E an. Das ist Menge aller Situationen hier, in denen die Menschen, wenn die Katzen krank werden und die Katzen, wenn deren Katzen krank werden. Nein, die Katzen, die im Besitztum von diesen Menschen sind, krank werden, zu Arzt gebracht werden. Das ist die Menge aller dieser Situationen. Diese Situation allerdings setzt voraus, dass diese Menschen zu der Menge von allen Menschen gehören, die Katzen besitzen. Und wenn Zacharia das hier sagt, dann, wenn das hier gilt, also plus wahr ist, dann ist das hier auch plus wahr. Dann ist, gilt das hier für mich und das hier auch. Dann erst hat Zacharia eine Katze und dann erst hat Zacharia die Katze, die ihm gehört, zum Arzt gebracht. Diese Kurve hier, was wir jetzt gemacht haben, ist nichts anderes, als was wir in allerletzter Sitzung Situation beschrieben haben. Spielplatz im Winter, Kinder spielen, eine Mutter bekommt eine Frage gestellt, wie alt ist sie? Antwort darauf, er ist 5. Wie haben wir das genannt? Akkommodation. Anpassung oder Präsuppositionsreparatur oder wie auch immer. Ja? Wir haben gesagt, ich habe meine Katze als alte Information, rein sprachlich ist das ein Thema, allerdings nicht für Nida, für mich als Sprecher. Aber neue Information gibt Aufschluss darüber und das wird quasi in einem Abwasch nicht mal bei einer Rückfrage, vielleicht sagt sie, echt, du hast deine Katze zu Tierarzt gebracht. Ich wusste gar nicht, dass du eine Katze hast, aber jetzt. Ich muss nicht mal einschreiten, groß, klar, doch, ich habe da vor 2 Jahren eine Katze gekauft oder Geschenk gekriegt oder was auch immer. Ja? Allein durch diese neue Aussage, ich habe meine neue Information, man bringt die Katzen zum Tierarzt, wenn sie krank werden und man tut das, wenn man die Katzen besitzt. Das heißt, ja, das wäre zu trivial, aber Präsupposition würde das heißen. Ja, eine Akkommodation, eine Anpassung eines Wissenskontos durch eben Reparatur, durch Annahme, dass ich das hier als alte Information verkaufen könnte. Ja, wenn ich jetzt sage, wie heißt er, dann ist das Kind als maskulin in meinem Gedächtnis. Winter vielleicht dick eingepackt und ich kann das gerade jetzt nicht feststellen. Okay, obwohl, rosa oder blau? Nicht? Nicht bei jedem so, ja, okay. Aber da, wir haben noch ein Beispiel gehabt mit dem Briefträger. Ja, und da, das ist das auch Schöne dabei, wir spekulieren auf sowas. Das passiert nicht unabsichtlich. Ich könnte jetzt sagen, ich habe jetzt vorhin gesagt, die hat eine These, dass sie weiß, dass ich eine Katze habe. Ja? Und stellt euch mal eine Situation vor, ich möchte ihn angeben. Und es ist ein bisschen zu direkt, wenn ich sage, oh, ich habe einen Porsche. Wie würde ich das, dass ich eine Porsche besitze, durch Präsupposition verkaufen? Mit welcher Aussage? Ja.
Mein Porsche war heute eingefroren heute Morgen.
Ja, sehr gut. So was. Ach, du hast eine Porsche. Ja. So was. Genau. Das ist das Beste dabei. Der Mann, der das sagt, der weiß, dass der nicht weiß, dass du einen Porsche hast. Ja? Also da, wir spekulieren drauf. Wir sind nicht ehrlich, indem ich. Also sehr oft spekuliert man darauf. Wenn man subtil eine Information verkaufen möchte, sagt man komplett was anderes und spekuliert auf einen Wissensausgleich, auf also präsuppositionelle Ebene, die nicht da ist. Ja? Ich möchte jetzt gar nicht sein, du wolltest jetzt gar nicht sein Mietleiter fahren, weil dein Porsche eingefroren war morgens, sondern dein Ziel war eben komplett was anderes, ihm mitzuteilen, du hast eins. Ja? Deine komplette Aussage war eigentlich pragmatisch gesehen absolut auf was komplett was anderes ausgerichtet. Schlimm, oder? Das, ich meine, wenn man weiß, dass die Menschen so sind und wenn man irgendwie im Kopf so im Hintergrund ständig so einen Mechanismus am Laufen hat, wenn man darauf achtet, das ist nicht gut. Das stört, ja. Irgendjemand, also ich habe eine Diskussion gekriegt, Diskussion gehabt darüber, dass man irgendwie in Hannover waren sehr viele Linguisten sehr, also es gibt so eine feministische Linguistik. Kennt ihr sowas? Ja, es gibt wirklich, manchmal kommen solche Diskussionen zustande. Gut, aber in Hannover waren auch alle Hegelianer, die Philosophen, und die waren immer zusammen und da gab es eine Diskussionen, die man nicht nüchtern mitmachen könnte oder kann. Also nichts. Und irgendwie Diskussion war darüber, dass die irgendwie Männer, deren Sprache ist ganz anders, weil die eben keine von Intuition keinen Gebrauch machen, auch wenn die das haben. Und bei Frauen ist das also indirekte Rede und lalala und so weiter. Und einer hat argumentiert, ich meine, wozu brauche ich eine Intuition, wenn ich rein sprachlich die Dinge so analysieren kann, dass ich auf klare Motive inferieren kann. Ja? Also es gab so eine Argumente irgendwie mit Adjektive, mit Komparativ, die bei Frauen irgendwie statistisch ganz anders gebraucht werden, also ganz anders frequentieren, also viel detaillierter. Ja? Und das gibt einen Anlass quasi Aussagen zu treffen. Bei Männern ist das grober irgendwie ausgedrückt und ja, ich glaube an sowas nicht. Ja, ich glaube nicht, dass das stimmt. Aber warum habe ich das jetzt gemacht, erzählt? Ich habe das erzählt, um vielleicht Präsupposition aus dieser Perspektive zu sehen. Ja? Erstens, wir haben in der letzten Sitzung gesagt, die Implikaturen sind das, was, wozu wir eigentlich sprechen. Weil wir immer etwas meinen, so ist das aber nicht. Unsere Absicht ist auch, unsere sprachlichen Aussagen auf neue Common Grounds zu bauen. Und manchmal gehen wir davon aus, dass wir keinen Common Ground haben, aber wir schaffen eben Common Ground und dann meinen wir etwas. Ja? Zum Beispiel bei Porsche wäre das, ich möchte dir mitteilen, ich habe einen Porsche und gemeint ist, dass ich vielleicht, keine Ahnung, mehr zu sagen habe oder Midlife-Crisis habe oder irgendwas. Keine Ahnung. Also die Implikatur kann dann alles Mögliche sein. Kulturell und was weiß ich noch determiniert. Aber wichtig ist, dass ihr nicht denken sollt, dass Präsupposition als Voraussetzung für jeweilige Aussage zunächst mal irgendwie während des Sprechens, also während des Prozesses quasi keine Rolle spielt. Ja, das ist das nicht. Also man kann nichts sagen, ohne dabei von einer ganz bestimmten Common Ground auszugehen, aber wir gehen so komplex damit um, wir gehen so komplex damit um, wie man es damit nur umgehen kann, würde ich sagen. Wir schauen uns vielleicht die paar Folien uns kurz mal nochmal an. Das war das, was ich vorhin erzählt habe. Also geschichtlicher Hintergrund mit Frege, Russell und Strawson. Also Kepler war das, nicht König von Frankreich. Das war ja von Russell. Warum? Es ist auch nicht Zufall, dass hier ein Anthroponym steht. Ja? Oft, wenn man in der Semantik oder in der Pragmatik auch mit Präsupposition operiert, nennt man bewusst die Eigennamen, weil es gibt nichts ein sprachliches Element, was inhaltlich so limitiert ist wie Eigenname. Das ist die Funktion von Eigennamen. Ja? Es gibt, wie teilt man ein Lexikon? Nach Eigennamen und Appellativa, so nennt man das. Eigennamen sind alles, Hydronyme, Toponyme, Anthroponyme und so weiter, und Appellativa ist der Rest. Ja? Und es gibt nichts informationell Eingegrenzteres als Eigennamen. Und wenn ich einen Satz mit Eigennamen anfange, dann muss ich hundertprozentig davon ausgehen, dass das bei Hörer genauso gegeben ist in seinem Wissenskonto als bei mir. Ansonsten scheitert man. Frege hat, eben weil das so eigen ist, muss man davon ausgehen, dass Kepler etwas bezeichnet. Und wenn Kepler etwas bezeichnet, dann starb er im Elend. Ja? Das sind die zwei. Ohne dass Kepler etwas supponiert, würde das nichts bezeichnen. Und das ist vielleicht eine akkuratere Beschreibung. Eigennamen. Wenn ein sprachliches Element etwas supponiert, dann ist das ein Eigenname. Und deswegen ist das hier sehr klar gezeigt. Bei Russell ist das ein König von Frankreich. Ja? Und das ist schon kein Eigenname. Es ist schon, Eigenname ist Frankreich schon, aber der König nicht. Und deswegen, der gegenwärtige König in Frankreich ist kahlköpflich. Es gibt mindestens einen König, es gibt höchstens einen König von Frankreich und dieses Individuum ist kahlköpfig. Der hat das übernommen, aber sein Einwand war, das hier bezeichnet zwar etwas, macht aber keinen Sinn. Ja, das, was ich auch vorhin gesagt habe. Und die Diskussion ging weiter. Also schaut am besten bei Levinson, also das Buch ist, wie gesagt, ich glaube, wenn man etwas nicht findet, dann findet man das auf jeden Fall. Es gibt das überspringe ich jetzt auch, es gibt eine Eigenschaft von Präsuppositionen, man nennt das Konstanz unter Negation. Die sind unter Negation konstant, also sprachliche Aussagen, die dasselbe bezeichnen, einmal positiv und einmal negativ, teilen eine und dieselbe Präsupposition. Ja? Die werden nicht gelöscht. Wir haben bei den Implikaturen gesagt, dass sie löschbar sind, die sind aufhebbar. Man sagt, dass bei Präsuppositionen, die sind suspendierbar, aber die sind nicht löschbar. Die kann man reduzieren. Kennt ihr solche Aussagen? Ja, das sage ich und das meine ich auch so. Das heißt, es soll nichts interpretiert werden. Kennt ihr sowas? Ja? Das heißt, ich kann Implikatur auf Null bringen. Ich kann etwas sagen und meine ich auch so. Bitte keine Implikatur. Bei Präsuppositionen ist das nicht möglich. Es muss immer irgendwas Implizites, Präsupponiertes sein, was nicht ausgesprochen wird. Ja? Deswegen auch, wenn man das sogar negiert, bleibt diese Präsupposition bestehen. Hans schaffte es nicht rechtzeitig aufzuhören, könnte präsupponieren, Hans hörte rechtzeitig auf, schaffte es rechtzeitig aufzuhören und Hass versuchte rechtzeitig aufzuhören. Die beiden. Jetzt negieren wir denselben Satz. Hans schaffte es nicht rechtzeitig aufzuhören. Die erste Präsupposition wird gelöscht. Also es ist, deswegen nennt man das, um eine richtige Präsupposition rauszubekommen, gibt es einen Negationstest. Es gibt aber von anderen, ich habe das auf einer der Folien, eine Testfamilie. Ja, Konditionalsätze können zum Beispiel auch so eine Test sein. Wenn Hans es schaffte, rechtzeitig aufzuhören, dann versuchte er das auch. Ja? Das könnte zum Beispiel Konditionalsatztest sein. Ja? Und diese zweite Präsupposition hat es überlebt, deswegen haben wir hier die positive Aussage, hier die Negation dessen, aber die beide teilen eine und dieselbe Präsupposition. Und das ist eine der markantesten Eigenschaften von Präsuppositionen, dass die nicht unter Negation aufhebbar sind. Ja, nennt man Konstanz unter Negation. Ja? Genau, hat ein Satz eine Präsupposition, so verschwindet diese nicht, wenn man sie negiert. Es gibt doch diese Fragen, die man nicht richtig beantworten kann. Der Richter fragt, schlagen Sie immer noch Ihre Frau, den Beschuldigten. Ja, man kann mit Ja oder Nein beantworten, aber jedes Mal präsupponiert er, dass er schon mal seine Frau geschlagen hat. Wenn er sagt, nein, schlage ich nicht, dann gibt er zu, dass er das getan hat, und wenn er Ja sagt, dann gibt er zu, dass er es gerade macht. Ja? Schlagen Sie immer noch Ihre Frau. Und wenn wir sprachlich überlegen, wodurch werden Präsuppositionen aufgelöst, was sind die Trigger, dann ist das tatsächlich dieses Element zum Beispiel immer noch. Oder in diesem Satz mit Hans, schaffte zum Beispiel. Ja? Wenn du etwas schaffst, rein lexikalisch, dann setzt das irgendwie rein interpretativ, rein assoziativ voraus, dass du das mehrfach versucht hast oder dass du absichtlich dahingegangen bist oder was auch immer. Ja? Und deswegen auch versuchte rechtzeitig aufzuhören oder er bemühte sich rechtzeitig aufzuhören. Lexikalisch können wir das unterschiedlich ausarten. Deswegen spricht man in der Präsupposition von sogenannten, ja darüber haben wir jetzt gesprochen, pragmatische Akkommodation. Genau. Genau, Präsuppositionsauslöser ist hier eben schaffte. Und wenn wir, das ist hier keine Präsupposition an der Stelle, sondern als Supposition formuliert. Das, was wir als Präsupposition hatten, ist ja als Supposition formuliert. Und das Verb versuchte, bei dem bekommen wir bei der Negation eine andere Präsupposition. Ja? Bekommen wir eine andere Präsupposition. Die ganz bestimmte Präsuppositionen hängen an ganz bestimmten Ankern, lexikalischen Ankern in einem Satz. Deswegen nennt man das auch lexikalische Präsupposition. Ich habe hier eine Klassifizierung gegeben, die ich damals gemacht habe. Definite Deskriptionen, quantifizierende und Spaltsätze. Der Bruder von Paul, Pauls Bruder, sein Bruder, also definite Aussage, das heißt, Paul hat genau einen Bruder. Die meisten, viele oder solche Modifikatoren oder Quantifizierer, es gibt mindestens zwei mehr. Die meisten Manager sind gierig. Ja? Setzt präsupponiert, dass es mindestens zwei gibt. Und Spaltsätze, das ist auch aus dem Bereich der Informationsgliederung. Es war Karl, der im Lotto gewonnen hat. Jemand hat im Lotto gewonnen. Ja, ich habe ein paar andere Beispiele auch noch. In der Klausur ist das eigentlich eine der einfachsten Themen, die tatsächlich von Satzmodi oder von lexikalischen Element hier leicht erkennbar sind. Deswegen ist diese Typologisierung von, wie heißt der nochmal? So ein Doppelnamen. Achso, ja, hier habe ich doch geschrieben. Nach Lewis sind drei verschiedene Stimmen, nach Jule sechs und es gibt noch eine. Deswegen, ich lege jetzt nicht viel Wert auf diese Art, weil die Kriterien sind durcheinander. Ja? Existenziell der, die, allein durch definierte Artikel. Ich bereue es getan zu haben. Ich habe etwas getan, präsupponiert, sonst würde ich das nicht bereuen. Ja? Ausgelöst aus von dem lexikalischen Element bereue. Er gab vor, Arzt zu sein. Er war gar kein Arzt, präsupponiert. Ja? Fiktiv. Aber beides sind semantische Interpretationen. Hier ist das, keine Ahnung, formales Element, durcheinander die Kriterien. Sie schaffte es abzuhauen, also sie versuchte es. Wer kommt, strukturell meint, dass es ein Modi ist, Satzmodi ist, Frage an der Stelle. Kontrafaktisch, wenn ich nicht krank wäre, also ich bin krank. Ja, also das ist eine, ja, das schaut euch bitte selbst an. Ich habe hier eine Familie noch an Tests, die ich gerne zeigen möchte. Genau, das ist das. Das wird wahrscheinlich auch in der Klausur so vorkommen, dass man einfach einen Satz bekommt. Und da, das wird jetzt nicht so ein einfacher Satz sein, aber diese Tests sollten dort, erstmal soll eine Präsupposition stehen und dann die Wahrhaftigkeit dieser Präsupposition quasi überprüft werden an diesen Tests. Also Peters Tochter studiert Linguistik, Peters Tochter studiert nicht Linguistik. Er hat zwei Präsuppositionen, die möglichen. Peter hat eine Tochter, Peters Tochter studiert zum Beispiel. Modalitätstest, es kann sein, dass Peters Tochter Linguistik studiert, ja? Peter hat eine Tochter, aber nicht mehr Peters Tochter studiert. Sondern, das beachten wir kurz nicht. Fragetest, studiert Peters Tochter Linguistik? Peter hat eine Tochter. Und Konditionaltest, wenn Peters Tochter Linguistik studiert, dann versteht sie etwas von Präsuppositionen. Also Peter hat eine Tochter. Ich habe vorhin von der Suspendierung von Präsuppositionen gesprochen. Nicht so wirklich löschen, Peters Tochter studiert, das kann nicht sein, Peter hat gar keine Tochter. Ja, man nennt das, dass man das suspendiert. Von dieser Suspendierung spricht man vor allem, denn Suspendierung an der Stelle meint, dass A in seiner Präsupposition das als Fakt hatte. Ansonsten würde er diesen Satz nicht sagen. Peters Tochter studiert. Das heißt, ich gehe davon aus, Peter hat eine Tochter. Und diese Vorstellung darüber würde suspendiert. Aber was man durch diese Suspendierung bekommen hat, ist neuer Common Ground. Ich habe aus meinem Common Ground oder aus meiner Präsupposition die Tatsache, dass Peter eine Tochter hat, weggetan. Und damit habe ich das abgedatet, wenn man so möchte. Abgedatet. Ja. Was ist das? Intrafix oder was ist? Bitte? Ausgeglichen. Gestaubsaugt oder staubgesaugt? Was ist da richtig? Ich bin ich neulich mit einem Italiener zusammengefahren und der in der Italienischen gibt es auch deutsche Wörter, die im Italienischen nicht gibt, aber italienische Grammatik. Frustucare, bügelare und so weiter. Sagen wir. Ja, echt? Bügeln, bügelare und frustucare und irgendwas noch. Ich hab gelacht. Also nicht die nennen das, wie nennen die das? Hier wird das Denglisch genannt und da gibt es auch ein Wort dafür. Ja, echt jetzt? Zum Beispiel? Ja, interessant. Nicht schlecht. Genau, das, was ich jetzt gerade erzählt habe, habe ich dann hier geschrieben. Was habe ich hier noch geschrieben? Genau, die Reihenfolge kann auch kontextuell abhängig sein. Susanne weinte, bevor sie ihre Diplomarbeit beendete und Susanne starb, bevor sie die Arbeit beendete. Ja, also das, ich muss, glaube ich, den Namen ändern, dann ist Susi wird sauer auf mich. Ja, also das ist die Präsupposition, kann natürlich vom Kontext auch noch suspendiert bzw. aufgehoben werden. Genau, das ist auch ein ganz interessanter Punkt, Projektion von Präsuppositionen in den Nebensätzen. Ja, ein Nebensatz kann eine eigenständige Präsupposition haben und ein Hauptsatz eine eigenständige. Und die Präsuppositionen von Nebensätzen können zur Präsupposition der gesamten Konstruktion aufsteigen oder nicht aufsteigen. Und es gibt eine Theorie darüber, die besagt, dass lexikalisch da drei Möglichkeiten gibt. Man spricht von Vererbung. Ja? Wenn Peter eine Tochter hat, dann studiert seine Tochter Linguistik. Ja? Peter hat genau eine Tochter. Moment, wo habe ich das? Also Plax, also Filtermodell, genau. Das ist von Cartoonen, das Filtermodell. Diese Stöpsel, die blockieren alle die Präsuppositionen der untergeordneten Sätze und verhindern, dass sie aufsteigen zu Präsuppositionen der gedammten Satzes. Zum Beispiel sage ich, wenn ich sage, John sagt, dass Peters Sohn glatzköpfig ist. Also ich meine, ob das zutrifft und Peter einen Sohn hat, das glaubt John zunächst mal. Das sind die Verba sentienti oder Verba dicenti, also Wahrnehmungsverben, und das ist meine Wahrnehmung. Ja? Oder in meine das kann suspendiert werden, wenn er sagt, Quatsch, der hat gar keinen Sohn. Ja? Die Löcher lassen alle Präsuppositionen der untergeordneten Sätze durch und erlauben damit, dass sie zu Präsuppositionen des Gesamten werden. Wissen, bedauern, verstehen, möglich. John bedauert, dass Peters Söhne glatzköpfig sind. Ja? Das ist eine allgemein bekannte Tatsache und er bedauert das einfach. Filter lassen einige Präsuppositionen unter bestimmten Bedingungen durch und andere nicht, zum Beispiel wenn, dann, entweder, oder und so weiter. Wenn Glatzköpfigkeit erblich ist, sind Petersöhne glatzköpfig. Ja, setzt auch voraus, dass Peter Söhne hat. Ja, der unter dieser Kondition kann das zur gesamten Präsupposition der gesamten Konstruktion werden oder auch nicht werden. Das ist ein ganz theoretisch ist das sehr gut ausgearbeitet übrigens, aber nicht in Europa, in Amerika. Das ist diese S-Familie, das ist Testfamilie für Präsupposition von Gennaro Quinqueria und den Vornamen weiß ich nicht. Und hier, also positiver Deklarativsatz, negativer Deklarativsatz, Entscheidungssatz und Konditionalsatz. Und Ingo hat gedealt, ist eine Präsupposition, die alle vier Tests überlebt. Das ist nichts anderes, was ich auch vorhin noch gezeigt habe. Und ich muss jetzt überlegen, wie ich die Klausuraufgabe dahingehend formuliere. Genau. Das Wichtigste ist, dass die Präsuppositionen konstant unter Negation sind. Sagen wir mal so, erstens vielleicht in erster Distinktierung zu Implikaturen, die sind beide implizit, also die werden nicht explizit ausgesprochen oder die existieren nicht explizit. Zweite Tatsache ist auch, dass nach Wahrheitskonditionalen eine Aussage zu urteilen, brauchen wir eine Präsupposition, nämlich genau nach diesem Muster, wenn Präsupposition zutrifft, dann die Aussage auch zutrifft, also wahr, dann Aussage auch wahr, wenn Präsupposition falsch ist, dann ist die Aussage auch falsch, genau in diese Richtung. Ja? Umgekehrt genauso, weil wir eben darauf zurückschließen. Das Phänomen der Löschbarkeit weist darauf hin, dass die Präsupposition kontextabhängig sind. Also wir können genau so bei Plugs zum Beispiel sagen, Quatsch, der hat gar keine Söhne. Damit haben wir wichtig ist dabei, aber das ist ganz andere Löschung als bei Implikaturen. Bei Implikaturen löschen wir das und das bleibt auch dabei. Hier bewirkt das aber neuen Common Ground. Wir bekommen immer einen neuen Common Ground. Ob da was gelöscht wurde oder was zusätzlich gekommen ist. Konversation ist nicht immer das, dass wir immer zusätzliche Informationen kriegen. Wir verwerfen vielleicht auch ein paar Sachen, ja, an denen wir geglaubt haben. Das ist ganz andere Art der Löschung oder ganz andere Art der Aufhebung. Deswegen Suspension, wie ist das ein Substantiv von suspendieren? Suspendierung, okay. Suspension nicht? Suspension sagt man nicht, okay. Genau. Mit den Interrogativsätzen zeigen die auch Schnittmenge bei den Implikaturen. Und es sind immer Sprecher und die Sprache an sich, die die präsuppositionalen Elemente als gemeinsame Hintergrundwissen aufbauen, beziehungsweise dieses Konversationsverlauf modifizieren. Vielleicht beenden wir auch diese Sitzung mit dieser Vorstellung von Container, was wir in der letzten Sitzung gesagt haben. Ja? Wir betreten einen Container mit einem ganz bestimmten Mengen, Vorstellungen über die Mengen von über etwas und dann verlassen wir diesen Container, indem wir unser Wissenskonto umgestaltet haben, beziehungsweise neu geordnet haben, indem wir eine neue Information bekommen haben. Oder eine Information aus diesem Container gestrichen haben, beziehungsweise aus diesem Konto gestrichen haben. Ja? Und das ist immer Sprecher und nicht Sprache an sich. Das ist ganz gut, das ist pragmatisch. Wir können Präsupposition nicht von einem Sprecher trennen. Ach so, ich habe das hier schon. Ah, ich habe das letztes Jahr schon gemacht. Genau. Genau, da habe ich drei Fragen und dann guckt, welche Präsupposition da rauskommt. Es war Anastasia, die dem Chef Sekt über die Hose gegossen hat. So also ein gutes Beispiel. Und da sollten diese Tests verwendet werden und die Präsupposition daraus abgeleitet werden. Und diese Präsupposition soll tatsächlich alle Tests überstehen. Und dann sind die dann auch Tests. Ja, ja. Das, was wir hier gemalt haben, ganze Zeit, ist jetzt nicht auf dem Vollen, aber ich finde das nicht schlimm. Ja, ihr könnt es auch selbst irgendwie so mit diesen Figuren mitspielen. Es gibt in Potsdam gab es ja tatsächlich diese 3D-Darstellung mit irgendwelchen selbstgebastelten Lego-Steinen. Wie hebt sich eigentlich eine neue Information und wie wird das, wie das geschieht? Fragen? Ich hoffe nicht. Nein. Ja. Wir fangen in der nächsten Sitzung mit Sprechakten endlich Aber wir haben jetzt das Thema so umrahmt, dass wir jetzt endlich mit einem eigentlichen Thema der Pragmatik beginnen können. Und das sind die Sprechakten. Und wir werden 3 Wochen lang das jetzt durchbauken und mit einer Gruppenarbeit abschließen, sodass es wird alles gut. Bis dann.